Herzlichen Dank für eine herzliche Aufnahme und ich freue mich riesig, hier unter euch zu sein. Uns oder mich persönlich verbindet mit diesem Ort, mit dieser Gemeinde sehr viel. Zu bestimmten Zeit habt ihr uns sehr viel ausgeholfen mit Räumlichkeiten, mit Unterstützung, mit Gebet und vor allem, wo es uns, auch uns als Familie, als Eheleute, zu einer Zeit ganz, ganz schwierig erging, sind einige, die uns richtig unter die Arme gegriffen haben, sichtbar, spürbar, aber auch unsichtbar richtig mitgeholfen haben. Und dafür sind wir als Familie sehr, sehr, sehr dankbar. Ja. Wir haben heute einiges schon von der Schriftlesung gelesen, dass das Thema heute eigentlich um Israel gehen wird. Es ist eigentlich einfacher für euch, über Israel zu sprechen, wenn Thomas darüber sprechen würde oder Rainer oder auch jemand anderer, die Ältesten hier. Es würde, nehme ich an, besser aufgenommen, einfacher aufgenommen, als wenn ein Jude zu euch reden würde. Weil, das habe ich auch von meinem Leben, von meiner Erfahrung schon vielfach erlebt, dass wenn ein jüdischer Mensch über das Judentum spricht, dann nimmt man das irgendwie anders an. Was will der Kerl uns aufhängen, wo wir verkehrt oder falsch machen oder das und jenes? Und liebe Freunde, glaubt mir, ich möchte heute euch in keiner Weise korrigieren oder zu zeigen, was ihr falsch denkt oder wo ihr falsch gemacht habt, falsch angenommen habt. Jeder hat einen bestimmten Weg. Und den Weg, den jeder gemacht hat mit Gott, das ist ein persönlicher Weg. Ob es persönlich einer mit Gott macht oder in der Gesamtheit, so wie eine Gemeinde, eine Gruppe, was auch immer, eine Familie, es ist ein persönlicher Weg. Und jemandem vorzuschreiben, was er falsch oder verkehrt gemacht hat, das ist nicht mein Verlangen, auch nicht meine Tätigkeit. Vielmehr, was ich heute mitteilen möchte, und das ist ein besonderer Ausspruch, was der Paulus hier macht, und darauf kommen wir hin. Ich möchte eigentlich heute fragen, warum hier in Deutschland an diesem Tag Israel gefeiert wird. Warum? Ich sehe, keiner hat mal diese Frage gestellt.
Ich weiß nur, dass es der 11. Sonntag nach Pfingsten ist, aber nicht warum.
Okay. Seit wann ist dieser Feiertag eingesetzt worden hier in Deutschland? Oh. Man hat es irgendwann gehört. Wir machen es mit. Ja. Es ist ein toller Feiertag, man kann wieder was veranstalten, darüber sprechen, vor allem, wenn so eine Gemeinde wie ihr biblisch begründet seid, mit Israel verbunden seid, natürlich angebracht, auch darüber zu sprechen und so weiter. Das ist eigentlich politische Sache und 2003 wurde das in München zum ersten Mal eingesetzt. Ja, 2003 in München. Ganz schnell hat man das in weiteren Städten eingerichtet, um mit Israel Solidarität zu zeigen und man feiert vielmehr die Gründungs-Israel, Wiederaufleben-Israel seit 1948, am 14. Mai, zum 15. Mai wurde ja der Staat Israel ausgerufen als Stadt. Und so weiter. Und man zeigt die Solidarität. Und der Vorsitzende von I like Israel, ich versuche es in Englisch und so weiter, der hat mal geschrieben, jeder Stadt und jedes Fest setzt andere Akzente und doch vereinen sich alle, um über Grenzen, Kulturen und Religionen hinweg in einem großen, bunten und überregionalen Netzwerk mit dem Israel-Tag, den Unabhängigkeitstag eines einzigen und oft falsch verstandenen Landes zu feiern. Das ist Sascha Slavsky, der damals Vorsitzender war, ich weiß nicht, ob er jetzt noch Vorsitzender ist, er hat dann quasi so in ein paar Sätzen den Israel-Tag beschrieben. Nun, wir werden wieder politisch noch anders über Israel sprechen. Vielmehr möchten wir über das sprechen, was wir heute auch in der Schriftlesung gelesen haben. Übrigens, meine Entschuldigung, die erste Stelle von Apostelgeschichte war falsch. Das ist mein Fehler. Mein Fehler. Mein Wunsch war zu lesen aus Römerbrief Kapitel 9, Verse 4 bis 5. Aber die lesen wir nachher, weil das ist verbunden und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, das, was Paulus widerfahren worden ist zur damaligen Zeit, widerfährt bis heute. Und das ist das Ziel Gottes, das wir auch aus Jesaja 59 gelesen haben. Gott geht den Weg mit Israel, um ihn wieder zurückzubringen. Und so wie wir schon aus dem Kontext gelesen haben, dass gerade im Punkto Israel so viele Widersprüche sind. Paulus sagt, seine Zurseitestellung ist das falsch? Nein, sagt er. Aber was ist dann richtig? Dann versucht er das zu biegen mit den Nationen und so weiter und so weiter. Und immer wieder dieser Widerspruch. Was ist denn richtig, was ist denn falsch? Und das sprengt unser Verstand in Bezug auf der Gedanken Gottes. Was meint ihr mit Israel, wenn ihr das tut? Was meint ihr mit den Nationen, wenn ihr das tut? Und übrigens, liebe Freunde, vielleicht, ich möchte hier in diesem Bezug etwas meine Stellung anzeichnen, dass ich heute über Israel als solches sprechen werde, nicht in Bezug auf messianische Juden, weil das, was ich bekommen habe von meinem geistlichen Vater in unserem Seminar, wo ich studiert habe, dass wir das Volk Israel als Ganzes sehen sollten. Und übrigens, im Römerbrief sehen wir, dass Paulus auch dieses Faktor in Begriff nimmt und sagt, Israel, nicht nur einzelnen Juden, obwohl er da und hier versucht, bestimmte Juden hervorzubringen und so weiter, aber er ist gebunden mit den Gedanken Gottes, dass Gott den Bezug hat auf ganz Israel, nicht auf einzelne Persönlichkeiten. Auf ganz Israel, wo er sagt auch, ganz Israel gerettet wird. Und was wir heute ein bisschen so herausgehört haben, dass wir Christen, und ich bin ja auch zum Teil auch christlich erzogen, als christlicher Pastor einige Zeit gewesen und immer noch verbunden mit diesem Namen, mit meinem Messias, Mashiach, ja, trotzdem ist die Gemeinde ein Teil der Nationen. Und Paulus verwendet hier ausgerechnet genau das Gleiche, die Gedanken Gottes und sagt, die Nationen, er nimmt nicht die Christen, die Gläubigen an Jeschua, nimmt nicht heraus und hebt sie vor, sondern er zieht die Bilanz als zur gesamten Menschheit, die Nationen. Und so sehen wir, dass hier zwei Heilskörper sind, Israel und die Nationen. Und liebe Freunde, das ist das, was ich erfahren habe, so als ich dieses Phänomen begriffen habe, war es mir einfacher, die Menschen als Menschen, die Gott geschaffen hat, mit denen er die Beziehung hat, mit jedem Einzelnen, den ich treffe, auch auf der Straße. Ich kenne ja die Menschen nicht, ob sie Beziehung haben mit Gott oder nicht. Und trotzdem sehe ich die Beziehung, die Gott mit jedem Menschen hat. Und im Judentum ist es so ein Begriff, dass ein Mensch trifft nicht von ungefähr einen Menschen. Auch wenn wir so beim Vorbeigehen einen treffen, einen begegnen, ist es nicht von ungefähr. Dieses Begegnen hat Gott veranstaltet. Ja. Selbst ein Blatt, der vom Himmel fällt, und von einer Seite, von einer Stelle in die andere vom Wind geweht wird, ist es nach dem Willen Gottes. Ist es nach dem Willen Gottes. Liebe Freunde, wie eng wir mit dem Willen Gottes, mit der Tätigkeit Gottes eigentlich hier auf dieser Erde verbunden sind. Nicht nur wir Menschen, die wir einen klaren Verstand haben, ja, die wir denken, überlegen können, handeln dürfen und so weiter, sondern alles, was uns begegnet, was wir sehen, ist verbunden. Bin ich zu laut, ja? Nee? Okay. Ist alles verbunden mit dem Willen Gottes. Gott bewegt alle Atome zu jeder Zeit, zu jedem Augenblick. Er tut alles. Er macht alles. Nun, wir gehen über zum Text, sonst mir läuft die Zeit schon weg. Wir haben immer noch nicht über den Text gesprochen. Heute ist der Text, das eigentlich auch von hier kam, und ich freue mich immer wieder, wenn der Text vorgeschlagen wird, dann hat man mehr Arbeit, den Text so ein bisschen zu analysieren und zu sehen, was steckt denn da drin? Was möchte die Gemeinde hören? Was wollen die Leute hören? Und so weiter. Und der ist im Römerbrief Kapitel 11, Verse 25 bis 33. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht selbst klug dünket, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird und also ganz Israel gerettet werde, wie geschrieben steht. Also aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihnen ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium zwar sind sie Feinde und um euretwillen, nach der Erwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengabe und Berufung sind unwiderruflich. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht gehorcht habt, nun aber begnadigt worden seid infolge ihres Unglaubens, so haben auch sie jetzt nicht gehorcht infolge eurer Gnaden. Begnadigung, damit auch sie begnadigt werden. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich aller erbarme. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege! Und auf diesen letzten Vers möchte ich eigentlich überwiegend stehen bleiben. Das hat auch zum Teil auch bei Thomas herausgeklungen, dass das, was Gott tut, die Wege, die er mit Israel, mit den Nationen geht, eigentlich unverständlich sind. Habt ihr vielleicht gemerkt aus dem Text, dass er, so wie Israel, so auch die Nationen, auf einmal herausnimmt, herausführt und zu sich führt, als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten. Nicht, dass der Mensch von sich aus den Gedanken, den Wunsch geäußert hätte, ach, da ist ja jemand, ach, da tut sich was von jemandem, ach, ich müsste ihn mal kennenlernen. Überhaupt nicht. Und auf einmal kommt einer, auf einmal kommt der andere, auf einmal kommt der dritte. Und sie nähen sich zu Gott. Und er macht sie zu seinen Kindern. Das ist unvorstellbar. Unfassbar. Wie macht Gott das? Und vor allem, wenn wir an den Staat Deutschland denken, liebe Freunde, ja, dass Gott so viel Gnade diesem Land noch gibt. Und ich möchte noch eine Sache zeigen, liebe Freunde. Als wir am Anfang gesprochen haben, warum feiern wir Israel-Tag? Man könnte doch Deutschland feiern. Man könnte Frankreich feiern, England feiern. Da sind so namhafte Länder, die auch eine reiche Geschichte haben. Man könnte Sowjetunion feiern. Ja. Immer wieder, wenn am Tag der Einheit, der deutschen Einheit, ich den Fernseher anmache, und mache ich ganz bewusst, weil mich erfüllen dermaßen Emotionen, wie Gott es geschaffen hat, zwei unterschiedliche von Ideologien, von der Strukturen, zwei Staaten auf einmal eins zu machen. Wie geht das? Wie geht das? Im Gegenteil, Russland oder Sowjetunion damals, nicht Russland, Sowjetunion, der so fest zusammen unter einer Diktatur zusammenstand, zerfällt. Ohne Waffen, ohne Morden, ohne gar nichts, fällt zusammen. Und wissen Sie, liebe Freunde, es gibt einen Vers im 5. Buch Mose, Kapitel 32. Und da heißt es, als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Israel. Dieser Vers steckt in diesem Kapitel einfach so dazwischen. Aus dem Kontext irgendwie ausgerissen und steckt dazwischen. Aber liebe Freunde, Deutschland machte für die jüdischen Menschen ihre Grenzen auf. Und viele jüdische Menschen kamen aus ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. Gott macht die Grenze auf. Deutschland wird größer. Ja. Ihr könnt mich für einen Spinner aufnehmen, liebe Freunde. Mag sein. Aber hier sehe ich, dass das Wort funktioniert, dass das wirkt, dass Gott wirkt, auch in so einem globalen Wirken. Die Juden sind aus Sowjetunion ausgewandert. Sie konnten es nicht mehr da weit aushalten. Sowjetunion ist zerfallen in kleinere Staaten. Ist zerfallen. Deswegen, liebe Freunde, lohnt sich heute Israel-Tag zu feiern. Israel-Tag zu feiern, weil Gott Großes vorhat mit Israel, aber auch mit den Nationen. Und um etwas Größeres zu erzielen, bringt er beide auf Null. Auf Null. Und wie es hier so schön heißt, er setzt alle ins Ungehorsam. Ins Ungehorsam. Damit er etwas bewirken kann, etwas tun kann, setzt er alle in den Status ungehorsam, untauglich, unbrauchbar. Wer macht heute von unbrauchbaren Dingen etwas Brauchbares? Meine Mutter sagte mir immer wieder, Peter, du musst sehen, dass du von jedem unbrauchbaren Ding ein Bonbon machst. Einer von meinen Mitarbeitern sagte, ja, mein Vater hat gesagt, unbrauchbare Dinge musst du dich nicht beschäftigen, die taugen nichts. Aber Gottes Prinzip ist ganz anders. Und das sehen wir heute an jedem Einzelnen von uns. Gottes Prinzip ist ganz anders. Und was ist mit Israel so Interessantes, liebe Freunde? Heute, so. Lass meine Technik auch mich nicht fallen lassen, sonst. Wir haben bis jetzt kein Internet, kein Telefon, das ist sowas von schwierig. Da merkt man, wie man an die Technik gebunden ist. Aber durch den Schaden, den wir in unserem Dorf erlebt haben, ist alles oder vieles lahmgelegt worden. So, und da ist der Text, den wir lesen sollten, und zwar aus Römerbrief Kapitel 9, Verse 4 und 5. Und zwar, den Anfang enden wir, damit wir etwas, was heißt, welche Israeliten sind, also das sind die Israeliten, denn ihnen gehört die Kindschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, und der Gottesdienst und die Verheißungen gehören ihnen, gehören auch die Väter an. Und von ihnen stammt dem Fleische nach der Gesalbte, der Messias, der da ist, über alle. Hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Mit dem letzten Satz, über den letzten Satz werden wir noch ein wenig sprechen miteinander, weil aus der jüdischen Perspektive soll er einiges anders klingen und so weiter. Hier sehen wir, was Israel für Gott, welche Stellung Israel für Gott hat. Warum er das gemacht hat. Er hat sie zuerst ausgewählt und ihnen den Namen Israel gegeben, der bis heute noch Geltung hat, schon über 3.500 Jahre. Alle jüdischen Menschen nennen sich Israel, Israeliten. Nun, heute wird der Israelit genannt oder benannt, der in Israel lebt. Ich nenne mich Jude, weil ich nicht in Israel lebe. Aber in diesem Bezug nennen wir alle zusammen Israel. Und Israel bedeutet Kämpfer Gottes. Der mit Gott kämpft, der mit Gott gegen etwas kämpft, auch der mit gegen Gott kämpft. Und wie wir sehen, liebe Freunde, die jüdischen Menschen kämpfen öfters mit Gott, weil sie immer wieder da und hier mit Gott nicht zufrieden sind. Wenn wir den 2. Buch, 3. Buch, 4. Buch und 5. Buch Mose lesen, da ist ständiger Kampf, ständiger etwas, was nicht gefällt, etwas nicht verstanden wird, etwas, was mehr gefragt oder gefordert wird. Aber Gott hat diesen Namen dem Jakob gegeben, damit er die Welt zeigen möchte, dass der Mensch fähig ist, imstande ist, mit Gott zusammenzukämpfen für etwas. Und liebe Freunde, da sind wir heute die Zeugen, dass wir auch die schlimmsten Umstände des Lebens mit Gott erkämpft haben. Ja. David sagt, glaube ich, mit Gott kann ich auch über die Mauer springen. Ja. Er war ziemlich sportlich, der David. Ja. Aber können wir das auch nicht? Manche Umstände sind so groß, so hoch. Aber mit Gott geht es auf einmal. Und das habe ich in meinem Leben so oft erlebt. Ich kann so viele Geschichten erzählen, liebe Freunde, wo ich dachte, es ist Ende. Es war immer noch kein Ende. Immer noch kein Ende. Gott hatte immer wieder einen Plan. Nächsten Plan, nächsten Plan, nächsten Plan. Ich denke, ich komme bald in Ruhestand, aber auch da merke ich, es wird nicht. Und dann heißt es, ihnen gehören die Sohnschaft. Im 2. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 22, da sagt Gott zu Moses, geh, sag dem Pharao, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und sag ihm, lass mein Volk ziehen, dass er mir diene. Und liebe Freunde, dieser Satz hängt mir so tief ins Herz. Und den möchte ich heute auch den Christen sagen. Gott sagt heute auch, lass mein Volk ziehen, dass er mir diene. Alle Versuche, zusammen etwas zu basteln, was dazwischen, zwischen Tora und christlichen Perspektiven sind, liebe Freunde, funktioniert nicht. Israel hat besondere Aufgabe und die Nationen haben besondere Aufgabe. Und wenn jeder an seinem Platz bleibt und wir einander würdigen, das bringt die Herrlichkeit Gottes zur Herrlichkeit. Es wird die ganze Welt sehen. Da funktioniert es. Da funktioniert es. Und wir sehen heute im Parlament, im israelischen Parlament, immer mehr wird darüber gesprochen, dass Israel unverständlicherweise diese Anerkennung an die Christen gibt, dass die Christen hinter Israel stehen. Nicht alle. Aber immer mehr und immer mehr. Und das ist doch gut. Liebe Freunde, warum nicht? Gerade, weil wir einen Gott haben, weil wir eine Schrift haben, weil wir ein Verständnis haben über Gott, über die Sünde, über Zurückkehr zu Gott. Wir haben das Gleiche, alles das Gleiche. Und deswegen heißt es, ihnen ist die Sohnschaft gegeben. Gott sagt, lass mein Volk ziehen. Lass mein Volk ziehen. Ihnen, unter ihnen war die Schina, die Herrlichkeit Gottes, die sie begleitete von Ägypten, sogar noch früher, als Jakob musste nach Ägypten gehen. Sagte Gott Jakob, er sagte, ja, geh nach Ägypten, ich gehe mit dir, ich gehe mit dir. Und so hat Gott sein Volk Israel bis heute nicht verlassen. Auch wenn wir in unserer Geschichte dunkelste Umstände erlebt haben, wo wir verzweifelt waren, wo wir vernichtet wurden, hat Gott uns trotzdem nicht verlassen. Er ging mit uns. Ihnen gehören die Bündnisse, Bündnis mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob, mit Moses, mit David. Das neue Bund im Jeremia Kapitel 31 gehört zu Israel. Das Bund des Blutes mit Jeshua oder mittels des Opfers Jeshuas ist ein universaler Bund. Und meines Erachtens, liebe Freunde, es ist kein neuer Bund. Es ist ein Paragraph der Erlösung der Menschheit und Unterparagraph, den Jeshua eingeführt hat, damit alle anderen Zugang haben zu der Größe Gottes, zu der Herrlichkeit Gottes. Liebe Freunde, aber wie gesagt, ich möchte keinen verwirren und so weiter. Jeder darf bei seinem Verständnis bleiben. Das ist das, wie ich als Jude diese Sachen so verstehe und sie auch vermittle, weil sie für mich von großer Bedeutung sind und sie für mich eine Größe des Ewigen zeigen. Ihnen gehört die Tora, liebe Freunde. Und die Tora ist nicht nur das, was wir hier in den 5 Büchern Mosen geschrieben bekommen haben, sondern die Tora ist noch viel weiter. Durch die Tora erhält Gott das ganze Universum. Durch die Tora hat er geordnet seine Beziehung zu uns und unsere Beziehung zu Gott. Und nicht nur uns Juden, liebe Freunde, auch die ganzen Nationen. Als wir noch die Schabbate gefeiert haben, haben wir ja am Anfang die Lesungen gehabt für den Schabbat. Und der erste Psalm, der klingt an die Nationen. Erst der zweite Psalm am Schabbat klingt an die Juden. Aber der erste Schabbat, der erste Psalm, der klingt an die Nationen. Er versammelt alle Nationen, um Gott zu loben, ihn zu entdecken und ihn zu loben, ihn zu verherrlichen. Und dann erst wir. Ja. Also Gott hat die Nationen nicht ausgeschlossen. Wenn wir im Verständnis haben, die Tora gehört nur den Juden, no. Die ganze Heilige Schrift gehört uns allen. Gehört uns allen. Ihnen gehört oder ist es gegeben, der Gottesdienst. Da würdet ihr fragen, was machen wir mit unserem Gottesdienst? Falsch. Nichts Falsches. Nichts Falsches. Jeder hat seinen Weg gefunden. Die Juden haben ihren Art der Gottesdienste und die Nationen haben ihre Art der Gottesdienste. Ja. Und alle verherrlichen wir Gott. Ja. Aber in den Gottesdiensten wird immer wieder die Größe Gottes gezeigt. Ich müsste schon Schluss machen. In 5 Minuten muss ich fertig sein. So. So, in Gottesdiensten zeigt Gott immer wieder, verkündigt Gott immer wieder, dass er für sie sorgt, dass er für sie da ist, dass er gnädig und barmherzig ist und von großer Güte, von großer Güte. Übrigens, liebe Freunde, im 1. Korintherbrief Kapitel 15, da heißt es, wenn ihr Brot brechet und Wein trinket, was tut ihr da? Bitte? Laut. Keine Scheu, wenn was verkehrt ist, ich korrigiere das. Was tut ihr denn? Genau. Hast gelesen. Ja, war sehr klug. Den Tod des Herrn verkünden. Manche Christen sagen, den Tod des Herrn gedenken. Das ist falsch. Wir verkündigen den Tod des Herrn. Die ganze Gebete, die ganze Liturgie im Judentum ist in der Art der Verkündigung aufgestellt, dessen, was Gott tut. Jeden Moment, er ist ständig am Wirken, ständig am Tun. Weil das Universum braucht ständige Energie, um zu bestehen zu bleiben. Ständige Energie. Der Mensch braucht ständige Energie, um bestehen zu bleiben. Eine Uhr, die ist von jemandem gemacht worden. Dann habe ich und der Schöpfer dieser Uhr hat keine Beziehung mehr mit dieser Uhr. Sie arbeitet von alleine. Das Universum aber und wir mit euch, wir brauchen ständige Unterstützung, ständige Energie von oben, damit wir am Leben bleiben. Nimmt Gott unseren Odem weg, wir fallen wie ein Sackkartoffel. Ja. Wir werden nicht mehr stehen, obwohl wir mit Knochen bestückt sind, können wir nicht verstehen, dass wir auf einmal wie ein Sackkartoffel runterfallen und uns sacken. Ja. Somit ist Israel durch die Gottesdienste zeigt immer werdende Präsenz Gottes, tätige Präsenz Gottes, um das Universum aufrecht zu erhalten. Und dann heißt es, ihnen gehören die Väter. Es ist hochinteressant, liebe Freunde, dass die Väter von großer Bedeutung sind, ja? Auf die wir uns stützen. Und die Verdienste der Väter, die sind bis heute noch aktuell unter dem Volke Israel. Und im Buch der Malachi, Kapitel 4, einer von den letzten Versen, heißt es, Gott wird an den letzten Tagen, das sind die letzten Worte Gottes im Alten Testament, er wird das Herz der Väter zu den Kindern wenden und das Herz der Kinder zu den Vätern wenden. Die Beziehung zu unseren Vätern wird wiederhergestellt, liebe Freunde. Ja. Zu Abraham, zu Isaac und zu Jakob. Weil da drin, bei unseren Vätern, steckt jede Menge Bündnisse und Verheißungen. Und die Verheißungen, die Gott unseren Vätern versprochen hat, werden heute wieder aktuell. Wir haben das Land bekommen. Das Volk ist zusammen. Ja. Wir haben die Stadt Jerusalem wieder unter uns. Wir hoffen bald, der Tempel wird aufgebaut. Und wir hoffen auch, wie auch ihr, dass der Maschiach kommt. Ja. Das ist die Sehnsucht, die immer mehr und immer größer wird in unserem Volke, liebe Freunde. So wie Jesus sagt, wie eine schwangere Frau, dass der Zeitpunkt kommt zu gebären, sie nicht entfliehen kann, geht nicht. Das Kind muss raus. Genauso ist es auch mit dem Maschiach. Er muss kommen, er wird kommen. Er wird kommen. Und diese Wehen der Geburt werden immer stärker und immer stärker. Und als Paulus das Ganze sieht und er sagt auch, von ihnen, dem Fleische nach, ist auch der Maschiach gekommen. Wird er überwältigt und preist als Jude und sagt, Baruch Adonai Leolam Vaed. Immer wieder nach dem Schlussgebet oder nach der Abfassung eines Gebetes wird immer Gott gepriesen. Baruch Adonai Leolam Vaed. Gelobt seist du Gott in aller Ewigkeit. Amen. Und die Gemeinde antwortet dann Amen. Ja. Und dann verstärkt er noch und sagt, Gott, wie groß bist du? Wer ist dein Ratgeber? Wie sind deine Gerichte, deine Wege? Gerichte sind hier, um Wege zu verstehen, nicht als Strafgerichte, sondern um Wege zu verstehen. Wie führst du? Manchmal ein Volk in Niedrigkeit, damit der andere hochkommt. Und dann gleichst du wieder aus und dann kommen die irgendwann zusammen. Dann kommen die irgendwann zusammen. Liebe Freunde, die nächste Frage, die ich stellen möchte, ich nehme noch ein paar Minuten Zeit, die nächste Frage, die ich stellen würde, warum oder aus welchem Grund ist uns diese Strafe aufgelegt worden, diese 2000 Jahre Strafe aufgelegt worden, dass wir, so gesehen, abseits von der tätigen Geschichte, lebendigen Geschichte unter den Nationen gewesen sind. Warum sind wir von Gott abgesetzt worden? Keine Angst. Die verbreitete Meinung ist, sie haben Jesus nicht anerkannt. Sie haben Jesus, ihren Messias, nicht angenommen. Und hier, liebe Freunde, möchte ich sagen, liebe Freunde, hier liegen wir falsch. Weil in den Schriften, in der Tora, auch in den, im Tanach, also sprich den Schriften des Alten Testaments, ist nirgendwo geschrieben, dass wir bestraft werden, weil wir den Messias nicht aufgenommen haben. Aber wir sind bestraft, weil wir die Wege Gottes nicht mitgegangen sind. Ja. Weil wir die Wege Gottes verlassen haben. Ja. Selbst Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr lernt, Barmherzigkeit zu üben. Und unsere Weise sagen, wir sind verstreut worden, weil wir ohne Grund Hass aufeinander gehabt haben. Ohne Grund. Keine Barmherzigkeit mehr da war. Ist keine Barmherzigkeit mehr. Schauen Sie mal in den Ehen, wo keine Barmherzigkeit mehr da ist, geht die Ehe auseinander. Ja. Wo keine Barmherzigkeit in der Gesellschaft mehr geübt wird, zerfällt die Gesellschaft. Ja. Es war keine Barmherzigkeit im Volke Israel. Grundloser Hass gegen eigene Leute, eigene Brüder und Schwestern hat Gott uns auseinandergejagt, auseinandergetrieben. Und Gott sagt auch das, was wir in Jesaja 59 gelesen haben. Und übrigens, Paulus nimmt das nicht ganz und verwendet den Text leider nicht ganz. Aber Thomas hat es gelesen. Und ein Erlöser wird kommen zu Zion, und für die, die in Jakob von Treuebruch umkehren, spricht der Herr, für die, die in Jakob durch Treuebruch umkehren, spricht der Herr. Ich aber, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Und hier hört der Paulus auf. Und hier, mein Geist, der auf dir ruht, auf Israel ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, also in Israels Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Munde weichen, noch aus dem Munde deiner Nachkommen, noch aus dem Munde der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Von welchen Worten spricht der Ewige? Das ist von der Tora. Die Lehre der Tora kommt aus Zion, aus Israel. Der Geist Gottes, und ich bin in unserer Gemeinde im Moment über den Brief von Petrus, den ersten Brief von Petrus predige ich, ist ein fantastischer Brief. Der sprengt meinen Gehirn. Unwahrscheinlich, wie viele Wahrheiten Petrus da uns offenbart. Es ist Wahnsinn. Und hier sehen wir, dass der Geist Gottes, der Geist des Messias, ist in Israel. Und der wird nicht weggenommen, liebe Freunde. Es wird keiner schaffen, uns es wegzunehmen. Und diese Passage wird jeder Schabbat gelesen, bei jeder Schabbat. Der gehört fest, nicht nur jeden Schabbat, jeden Tag, wenn in der Synagoge Menschen zum Beten kommen, zum Mittag, früh beten kommen, in Amidah, ist diese Passage mit drin. Ja. Genauso wie die Passage Schma Israel, höre Israel. Ja. Liebe Freunde, Apostel Paulus stöhnt und er ruft aus, Herr, wie groß bist du, wie groß bist du? Letzter Text, letzter Vers, den ich Ihnen vorlesen möchte, das ist Psalm 36. Psalm 36. Bei einer Israel-Konferenz fragte mich ein Pfarrer und sagte, Peter, was meinst du? Werden die Christen, die Gemeinde, müssen zu euch in die Synagoge kommen, um mit euch Gemeinschaft zu haben? Ich sagte ihm, weißt du, es ist meine Überzeugung, ich sage ja. Wie kannst du das, wie soll das geschehen, wie soll das passieren? Für ihn war das unfassbar. Mit der Struktur, mit der Gedankenwelt der christlichen Welt, in der Synagoge unter den Juden, mit den Juden Gott zu preisen, war es unmöglich und unvorstellbar. Ich möchte heute sagen, auch ich weiß es nicht, wie das geschehen soll. Aber der 36. Psalm, Verse 8, 9 und 10. Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder unter den Schatten deiner Flügel Zuflucht finden. Das ist noch vorstellbar, das ist auch heute. Sie werden trunken von den reichen Gütern deines Hauses sein. Ich möchte anders sagen, in heutigen Platt vielleicht. Sie werden besoffen sein von den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne trinkst du sie, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Lichte schauen wir das Licht. Und das ist so unvorstellbar. unbegreiflich. Aber wenn Gott schafft, Israel wieder reinzubekommen, wenn Gott schafft, die Nationen wieder an sich zu bringen, schafft er uns auch zu vereinigen, dass wir in seinem Haus, trunken werden von den reichen Gütern, die er uns anbieten wird. Das ist nur Vorgeschmack, das wir heute erleben, liebe Freunde. Das überwältigt uns schon. Aber das ist nur ein kleiner Vorgeschmack, eine Vorspeise. Was aber dann wird, liebe Freunde, ich kann es nicht aussprechen, weil ich keine Ahnung habe, aber ich ahne schon in etwa, was es sein wird, wenn Israel und die Nationen im Hause Gottes trunken gemacht werden von den Weisheiten, von den Wegen Gottes, von den Offenbarungen Gottes, von den Zeugnissen, die wir jeder Einzelne mit ihm erleben werden. Das wird etwas Überwältigendes sein. In seinem Licht. Du bist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Der Ewige möge uns reichlich segnen. Sollen wir zusammen beten? Wenn jemand Gott etwas sagen möchte, geben wir Raum dazu. Amen.